Sehr schön.
Liebe Saskia, herzlich willkommen im Podcast Geteilt Vereint. Wir kennen uns schon eine ganze lange Weile und trotzdem ist dein Leben im Grunde ganz anders verlaufen als meins, obwohl wir zu einer ähnlichen Zeit geboren sind, anfangs so eine ähnliche Biografie haben, du hast Kinder bekommen, ich auch, so etwa zur gleichen Zeit, dann sind glaube ich ein bisschen jünger als meine. Du hast genau wie ich dein Studium mal nicht zu Ende gemacht, anders als ich hast du aber dann bist du zu einem ordentlichen Abschluss gekommen. Bei mir kam dann sofort die Politik nach 1989 und das hat mich so ein bisschen aufgesogen, aber du hast dann eine andere Ausbildung gemacht, so eine duale Ausbildung, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Und dann bist du die totale Digitalexpertin geworden. Und dann bist du in die Politik gegangen, hast dich aufsaugen lassen, hast sehr, sehr schnell deine Karriere gemacht und warst bis vor kurzem Parteivorsitzende der SPD. Mhm. Man sagt jetzt neuerdings immer Co-Parteivorsitzende, aber du warst einfach Parteivorsitzende und Richtig. Es gab noch einen zweiten. Bei uns, bei Bündnis 90 Die Grünen ist das ja sozusagen immer schon so. Und jetzt bist du die Vorsitzende des Bildungsausschusses im Deutschen Bundestag. Habe ich ungefähr alles gesagt, was wichtig ist?
Ungefähr alles, was wichtig ist, liebe Katrin. Ich bin sehr, sehr gerne bei dir, weil wir uns wirklich schon lange kennen. Und ich würde sagen, in unseren Biografien gibt es ein paar Parallelitäten, aber auch ein paar Unterschiede, natürlich. Mhm. Weil wir auch in unterschiedlichen Teilen des Landes aufgewachsen sind und da haben sich auch Dinge unterschiedlich entwickelt. Klar, außerdem sind wir verschiedene Menschen, aber du hast schon vieles dargestellt. Ich würde nicht sagen, dass ich schnell Karriere gemacht habe. Ich war 6 Jahre lang Hinterbank Abgeordnete. Mhm. Jedenfalls haben das viele Journalisten dann so tituliert, als ich kandidiert habe für den Parteivorsitz und dann auch noch die Unverschämtheit hatte zu gewinnen.
Ja, ganz schlimm.
Insofern, also vorher war ich eigentlich, du sagst, ich bin Digitalexpertin geworden. Also Digitalexpertin war ich wahrscheinlich beruflich, aber Digitalpolitik war natürlich ein neues Politikfeld. Das dann da erst, wir haben ja da diesen Ausschuss gegründet und da erst ging das so richtig los.
Ja.
Und ich habe lange Jahre auch gerne und mit Freude beobachtet, was du so machst und wie du auch dein Leben und deinen Hintergrund, was ich ja wichtig finde, dass wir im Bundestag und in der Politik auch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Hintergründen haben, auch eingebracht in die Politik und hast da auch deine ganz eigene Spur gezogen, will ich mal sagen. Und jetzt sitzen wir beide hier und haben Spuren gezogen.
Ja,
und
genau. Das war sozusagen das, was man über mich wissen sollte aus deiner Sicht. Genau, das verbindet uns nämlich auch. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich habe ja bei einer Urwahl gewonnen, bin Spitzenkandidatin geworden für Bündnis 90 Die Grünen und es war gar nicht vorgesehen. Ich habe kandidiert gegen Renate Künast und gegen Claudia Roth und alle waren der Meinung, eine von den beiden wird gewinnen. Wer es sein wird, wissen wir nicht. Und dann habe ich gewonnen, quasi aus Versehen für die Partei und die waren auch alle sehr verdattert und die Kampagne, die schon vorbereitet war, war auf gar keinen Fall für Katrin Göring-Eckardt vorgesehen. Also insofern hat dieses, ich habe die Frechheit gehabt zu gewinnen, verbindet uns wahrscheinlich auch. Dieses Ost-West-Ding beschäftigt mich natürlich, dich hat es in deinem Leben auch sehr beschäftigt, aber jetzt einmal kurz 89, was hast du da gemacht, was ganz anderes, wenn ich das richtig weiß?
Das stimmt, 89 war ich eher mit anderen Dingen beschäftigt, mit Ankommen in einer neuen Heimatgemeinde, Ankommen in der SPD als Partei, denn ich war vorher nicht Parteimitglied.
Warum bist du dann in die SPD gegangen?
Immerhin erst 30, weil dort mehrere Leute auch engagiert waren in dem Sinne, in dem ich mich damals einbringen wollte, nämlich die Unterstützung von kurdischen Geflüchteten, die wir da vor Ort hatten und die viel auch Abweisungen erfahren haben, auch in dieser Zeit. Ich bin aufgewachsen im sozialdemokratischen Elternhaus, aber bis ich 30 Jahre alt war, war die SPD für mich nicht ein Ort, wo ich jetzt unbedingt hingestrebt bin. Ich war sehr politisch, schon von Jugendjahren an, aber links von der SPD.
Ich wollte gerade sagen, man konnte immer lesen, die waren dir nicht links genug.
Genau.
Die Grünen waren dir auch nicht links genug. Bist ja auch für Frieden auf die Straße gegangen, gehörtest zu den wirklich wenigen Sozialdemokratinnen, die sich echt für die Klimaziele eingesetzt haben, also so echt aus Überzeugung. Mm. Aber die Grünen, die Westgrünen, muss man ja da sagen, waren es jetzt auch nicht.
Nee, also ich war ja der Sozialdemokratie natürlich durch das Elternhaus und durch Willy Brandt und so weiter auch sehr stark verbunden. Ich glaube, Gerechtigkeit ist auch der Wert der drei Grundwerte der SPD, die mich auch politisch immer angetrieben haben. Insofern, ich war da schon zu Hause nur. Also zum einen gehst du als junge Frau, als 15-, 16-, 17-Jährige nicht dahin, wo die Eltern sind.
Verständlich.
Ne? Ich war dann im Jugendhaus in Walderstadt, in dem noch ein weiterer Parteivorsitzender einer linken Partei mal groß geworden ist. Bernd Rixinger, wir kennen uns schon seit vielen Jahren.
Der dann später in die Linke, erst noch in der PDS war, ne? Bernd Rixinger.
Und dann, nicht in der PDS, sondern in der anderen Hälfte, in der westlichen Hälfte
in natürlich. In der anderen Hälfte, genau. Und dann genau in die Vereinigte Linke gegangen ist.
Ja, genau. Richtig. Ich war nie ein Sozialdemokrat, also keiner der vielen, die auch uns abtrünnig geworden sind.
Genau.
Ja. Nee, aber so war die Geschichte und dann hat sich einfach in dem kleinen Ort, in den ich dann gezogen bin, der SPD-Ortsverein als der Ort angeboten, wo man Leute kennenlernen kann und sich ein bisschen einbringen und mal gucken, was da so.
Ja. Die man so kennt. Ne?
Ja.
Das hat bei mir übrigens auch eine große Rolle gespielt. Ich war erst im demokratischen Aufbruch. Ich war 2,5 Monate, glaube ich, zusammen mit Angela Merkel in einer Partei, dem demokratischen Aufbruch. Und der wurde dann Allianz für Deutschland und jubelte Helmut Kohl zu. Und dann habe ich auch geguckt, was ist denn jetzt der richtige Ort für mich? Und nach vielen Wirrungen und einem komischen Begegnung mit den Grünen in Erfurt habe ich dann gesagt, nee, das ist es jetzt nicht. Und habe auch geschaut, wo sind Leute, die das machen wollen, was mich besonders umtreibt. Und bin dann so bei einer kleinen Bürgerbewegung gelandet, die es damals gab und die später dann zu Bündnis 90 wurde. Du hast dich um diese Kurdinnen und Kurden gekümmert. Du hast gesagt, die haben sehr viel Abweisung erfahren. Und das hat dich ja in deinem Leben quasi immer begleitet, ne? Sowohl in der ehrenamtlichen Politik wie in der hauptamtlichen Politik, in der Ampelregierung, als du Parteivorsitzende warst. Ich war Vizepräsidentin im Bundestag, hat uns das sehr beschäftigt, bis hin zu GIAS. Hat es dir sehr viel abverlangt? Also es gab ja immer weitere Verhärtungen, sagen wir mal, Verschärfungen oder so. Oder war das so ein, man könnte ja auch denken, die Mehrheiten, die Akzeptanz in Deutschland sind andere. Wie ging es dir damit? Also ist das so ein emotionaler Punkt bei dir oder sind das andere Fragen?
Damals, gerade als ich in die SPD eingetreten war, wurde relativ kurz danach der Asylrechtsartikel im Grundgesetz geschlichen.
Geschleift.
Genau, und zwar unter Mitwirkung auch der Sozialdemokraten, sonst wäre es nicht gegangen, zwei Drittel Mehrheit brauchte man. Und insofern hätte ich gute Gründe gehabt, sofort wieder auszutreten. Aber als ich dann mal drin war, habe ich gesagt, das ist also vom Prinzip her meine politische Heimat. Da gibt es Dinge, die mir nicht gefallen. Und wenn ich heute Leute anspreche, willst du nicht am Parteimitglied werden, dann sagen die oft, ich bin aber nicht zu 100% mit euch einverstanden, dann sage ich, den möchte ich kennenlernen.
Ja, guter Punkt. Gilt übrigens für jedes Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen. Auch für mich übrigens auch persönlich. Ich würde auch heute nicht sagen, selbst als ich die Parteiprogramme selbst verantwortet habe als Spitzenkandidatin, gab es immer Sachen, da war ich nicht 100 pro. Und du wahrscheinlich auch.
Ja.
Muss man vielleicht nochmal erklären, für die Leute da draußen, die denken, man ist dann 100%.
Ja.
Das gab es nur im Sozialismus.
Und da auch nicht.
Aber da auch nicht.
Wurde es nach außen so erwartet. Ja. Genau. Nee, aber also die Unterstützung dieser Leute, die eben als Welle und als Belastung und als Problem empfunden wurde, das war mir ein Anliegen. Das ist dann weniger die Gerechtigkeit als vielmehr die Solidarität, dass man Leuten auch beisteht, eben sie dabei unterstützt, dass sie Sprache lernen und all die Dinge, die dann da notwendig sind. Und klar war das jetzt auch in den 12 Jahren, die ich im Bundestag bin, immer wieder ein Thema, das mich begleitet hat, ganz klar. Wir haben jetzt auch wieder verschiedene Wellenbewegungen erlebt, mit denen wir zurechtkommen mussten als Gesellschaft. Damals war übrigens der Arbeitsmarkt extrem wenig aufnahmefähig.
Ja, und
daher stammt auch noch so diese Denke, Geflüchtete sollen keine Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt.
Weg und so, ne?
Genau, und das ist natürlich heute eine ganz andere Situation, aber in den Köpfen ist es immer noch so ein bisschen vorhanden. Und dass wir eben als Gesellschaft uns jetzt in den letzten Jahren auch bedauerlicherweise darauf eingelassen haben, Migration als, wie sagte mal ein CSU-Innenminister, die Mutter aller Probleme zu betrachten, anstatt die Lösung für viele Probleme. Das war einer der dümmsten Sätze, glaube ich, die jemals ausgesprochen wurden in der Politik. Das ist sehr bedauerlich und führt eben auch zu Dingen, ja, wo wir dann auch aus humanitären Gründen immer wieder auch Gemeinsamkeiten hatten, wie wir dort in der Argumentation vorankommen können. Mal vielleicht mit Moral zu argumentieren oder mit internationalen Verpflichtungen, mal aber auch ja mit wirtschaftlichen oder mit Arbeitsmarktaspekten, die ja auch Bedeutung haben.
Ja, du findest jetzt Moral keine schlimme Kategorie in der Politik?
Nein, gar nicht. Gehört dahin.
Gehört dahin ist jetzt nicht das Schlimmste. Also wir haben ja so viele Leute, die Moral nicht mehr akzeptieren, wenn wir heute an Trump denken, aber es gab es ja immer schon, dass man so gesagt hat, das sind jetzt die Gutmenschen. Und ich denke immer, ja, guter Mensch finde ich, okay, nehme ich gerne, habt ihr noch mehr davon? Genau. Und es war ja keine einfache Zeit, also nach 2015 nicht mit der Merkel-Regierung. Natürlich gab es sehr, sehr viele Probleme, aber die meisten haben wir ja selbst gemacht. Und es waren nicht die Probleme der Flüchtlinge oder der Geflüchteten, sondern es waren halt die Probleme, die wir hatten, die zum Teil verstärkt worden sind. Und andere haben damit zu tun gehabt, dass wir nicht vorbereitet waren, nicht genug Unterkünfte hatten, aber auch nicht genug Lehrerinnen und Lehrer. Klar. Das ist ja so ein Dauerthema eigentlich bis heute, dass es nicht die Mutter der Probleme ist, sondern ja, wir laden die Probleme ganz schön ab bei den Geflüchteten.
Klar, natürlich gibt es auch unter den Geflüchteten Menschen, die Probleme bereiten. Mhm. Wirklich ganz per se.
Ja, Kriminelle sagen auch
und,
einmal.
Ja, durchaus.
Kriminalität spielt also eine Rolle.
Muss man schon auch sagen. Und muss man als Gesellschaft und vor allem als Rechtsstaat damit umgehen. Das ist gar keine Frage. Aber Menschen so, wie es dann eben vor allem die AfD macht, unter Generalverdacht zu stellen. Mhm. Ja, wie neulich bei mir im Ausschuss, als die Antidiskriminierungsbeauftragte vortrug, dann von der AfD aus zu fragen. Ja, und machen Sie Sinti und Roma dann auch mal klar, dass sie schon auch selbst Schuld haben an ihrer Ausgrenzung? Ich meine, das sind dann halt Haltungen, ja, die sind also gruppenbezogen menschenfeindliche Ansichten. Das ist nicht in Ordnung. Das müssen wir auch klar zurückweisen.
Und du schreitest dann ein als Vorsitzende des
Ausschusses. Das sage ich dann schon auch.
Sagst du dann das? Das war 89 sozusagen. Da sind wir jetzt bis ins Heute gekommen. Das ist ja immer so. Und zum Glück ist das immer so. Mhm. Genau. Damals hatte ich Ostdeutschland nicht so sehr interessiert. Gab es dann irgend so einen Moment? Also für mich ist das ja so gewesen, ich habe schon vor 89, weil ich viele Freunde, Bekannte in der westdeutschen Umweltbewegung, in der Kirche hatte, so habe ich mich immer sehr viel mit Westdeutschland beschäftigt. Mhm. Ich wusste irgendwie, wie das mit dem Bonner Hofgarten war und ich wusste, wie das mit dem Wendland war und so, fast als wäre ich da gewesen. Ich hatte legal, illegal auch westdeutsche Literatur gelesen. Ich habe mir die Landkarte angeguckt, also in der DDR gab es ja Atlanten, da war Westdeutschland sozusagen nur so als Umriss und ich habe mir die Landkarte angeguckt, um zu verstehen, wo ist welcher Ort und habe das quasi alles auswendig gelernt und habe viele Kolleginnen, Freundinnen aus Westdeutschland getroffen, die das alles nicht wussten, die irgendwie nicht wussten, wo Leipzig ist und die auch meistens so dachten, naja, die kennen sich wahrscheinlich alle, die paar Bürger. So, die ist doch aus dem Osten, die kennst du bestimmt. Nein, wir sind nicht alle in einem Dorf gewesen, sondern es waren halt 18 Millionen Menschen. Hattest du vor 89 irgendwelche Beziehungen zu Ostdeutschland?
Absolut. Das fing mal damit an, dass ein Teil meiner Familie aus dem Egerland vertrieben wurde und die wurden sehr verstreut auf ganz Deutschland, auch auf den Osten. Und wir hatten also Verwandte in Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz und die
Karl-Marx-Stadt. Mit 3 O.
Genau. Ja. Und die ältere Tante, die dann da den engen Bezug auch hatte, hatte ihn deshalb, weil sie als Rentnerin reisen durfte und weil die öfter dann bei uns zu Hause waren. Ja. Deswegen sind also, sagen wir mal, Parallelitäten wie bei uns heißt es DGB, bei euch heißt es FDGB und sowas. Mhm. Das war mir dann schon also weit geläufig. Ja. Und dann habe ich im Gymnasium den Leistungskurs Geschichte belegt und wir waren 2 Wochen auf Studienfahrt in Leipzig und Umgebung.
Das ist ja krass.
Das ist krass.
Das ist ganz selten gewesen?
Ja, das war nicht so oft wahrscheinlich.
Und ihr wart nie alleine unterwegs, nehme ich an.
Wir waren keine Sekunde allein. Das wird so, wenn ich, da ich 61 geboren bin, so in Ende der 70er gewesen sein in etwa. Mhm. Und also wir waren keine Sekunde allein. Wir haben die sozusagen ortsüblichen Besichtigungstermine auch gehabt und Gesprächstermine alle mit also enger Begleitung.
Denkmal und sowas habt ihr angeschaut. Ja,
genau, genau. Mhm. Aber die besondere Geschichte, die mir auch hängen geblieben ist, war, dass ich also als politisch sehr engagierte und interessierte junge Frau diese Reise stumm begleiten musste, weil mich ausgerechnet beim Grenzübertritt die Stimme verlassen hat. Wirklich, hatte eine Stimmband, eine Stimmbandentzündung, krass, die mir 2 Wochen lang die Stimme geraubt hat. Und als wir wieder nach Hause fuhren, kamen sie wieder. Es war sehr lustig.
Also es gibt wahrscheinlich in der Stasi-Akte über dich jetzt keine Bemerkungen aus diesen 14 Tagen, weil du warst einfach zu leise.
Mein Geschichte-Leistungskurslehrer hat damals gesagt, der Herrgott wird schon gewusst haben, warum er dir den Mund verbietet.
Sehr schöne Geschichte. Ja. Es ist mir auch einmal passiert, ich war Synodenpräsidentin der Evangelischen Kirche und das Lustige daran ist, dass nur deswegen ist es wert zu erzählen war, dass Günter Beckstein von der CSU, der war mein Stellvertreter und er hat ein bisschen darunter gelitten, dass er der Stellvertreter einer Grünen, kann man sich vorstellen. Und der musste dann immer meine Texte sagen. Bis hin zu Grußworten musste er vorlesen, was mit der Ökologie und der evangelischen Kirche und sowas. Also immer, Katrin Göring, er würde jetzt Folgendes sagen. Aber du hattest niemanden, der für dich gesprochen hat, sondern du hast einfach nicht gesprochen.
Ich habe einfach zwei Wochen lang nicht gesprochen.
Angeschaut und aufgesogen sozusagen.
Genau, genau. Spannend. Also 89 selbst, dazu will ich auch sagen, also war ich wirklich, du hast schon gefragt, mit ganz anderen Dingen beschäftigt und da muss ich denken an eine meiner Mitbewerberinnen um das Parteivorsitzendenamt, Petra Köpping, aus Sachsen, die zu diesem Thema auf den Bühnen immer gesagt hat, wenn man die Westdeutschen fragt, was hat sich für euch verändert durch die Wende, dann sagt ihr, nix, wieso, was soll sich verändert haben, ja. Wenn man die Ostdeutschen fragt, dann sagen die, na alles. Also alles, ja. Und das ist quasi schon ein sehr unterschiedliches Erleben. Und deswegen, wenn man heute die Frage stellt, ist man denn schon vereint, dann sind einfach diese sehr unterschiedlichen Geschichten da. Und die letzten 1,5, 2 Jahre meiner Parteivorsitzendenzeit habe ich mir ein besonderes Programm vorgenommen und war einmal im Monat 3 Tage in einer ostdeutschen Region, also wirklich in einer Region, nicht diese typischen Parteivorsitzendenreisen so hier rein, Helikopter, hoppen, da und da und da, sondern ich war wirklich in einer Region, so ähnlich wie ich Wahlkreisarbeit mache zu Hause, eine Schule, einen Betrieb, einen Verein, eine soziale Initiative, eine politische, eine Demokratielebenprojekte und sowas, um kennenzulernen, wie funktioniert die Region und wie wird da gedacht und wie, und da habe ich...
War irgendwas ganz anders?
Es war... Also so ähnlich also wie bei uns beiden. Also
Baden-Württemberg. Ja. Ich meine, Baden-Württemberg, da ist ja alles schön und in Ordnung, mehr oder weniger. Du wirst mir jetzt widersprechen.
Es ist auch eine Menge schön und in Ordnung in den ostdeutschen Bundesländern. Es gibt nicht den Osten. Die ostdeutschen Bundesländer und Regionen sind sehr unterschiedlich. Ich war mehr in den ländlichen als in den städtischen Regionen unterwegs. Meine Region ist auch eine ländliche. Also es gibt viele Parallelitäten, Ähnlichkeiten, aber natürlich auch große Unterschiede. Und die haben mit dem Erleben vor allem zu tun, mit dem, was hinter einem liegt. Und wenn bei mir in der Region der Synagogenverein zum Beispiel sagt, jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir volle Vor- und Nachnamen von Opfern und Tätern, regionale, auch drunter schreiben dürfen, unter die Bilder, ohne den Ort anzuzünden, weil dann irgendwie so Konflikte aufbrechen. Dann kann man sich vorstellen, wie lange das noch mit der Unrechtsaufarbeitung in der ehemaligen DDR dauern wird. Und mit Roland Jahn, der war mal bei mir zu einer Veranstaltung, der hat es auch genauso. Der
Beauftragte für die Stasi-Unterlagen.
Entschuldigung, genau. Der hat es auch genauso bestätigt. Der hat gesagt, das ist nicht nach 35 Jahren ist das nicht möglich. Das dauert einfach noch ein bisschen.
Aber du hast gesagt, du warst in Schulen, wahrscheinlich in Unternehmen und bei Projekten und sowas. Ist dir irgendwas in Erinnerung geblieben, wo du sagst, Mensch, erstaunlich, dass die so weit gebracht haben?
Nein,
ich will nicht über Defizite reden.
Ja, also gar nicht. Ich hab erlebt, dass sehr viele Menschen dort sehr engagiert sind, ihre Heimat, ihre Region auch zivilgesellschaftlich stark zu machen und da ein gutes Gegengewicht auch gegen die Lama Jans und die und die jetzt sind alle weggezogen und warum sind wir nur noch übrig festzuhalten, zu gründen, kleine Unternehmen und so weiter. Also da ist ganz viel Energie und Engagement auch da und das wollte ich auch dadurch, dass ich da hinkomme und ein bisschen berichtet wird, auch in den Lokalzeitungen und so weiter oder auch mal ein Journalist mit mich begleitet hat aus Berlin, da ein bisschen was von zeigen. Ne?
Ja, und das haben wahrscheinlich auch viele sehr gewürdigt, dass jemand sich da auf den Weg macht und auch nicht nur mal kurz reinstippt, sondern da ist. Wir haben uns einmal getroffen auf so einer Reise, nicht durch Zufall, aber nicht geplant.
Absolut.
Weil Matthias Ecke, ein Kollege von uns, ein SPD-Kollege von uns, verletzt worden ist im Wahlkampf. Und das hat uns alle wirklich sehr beschäftigt. Er war nicht der Einzige, aber auch nicht der Erste. Aber es war ein Moment mitten im Wahlkampf, mitten im Europawahlkampf, wo wir dann gesagt haben, jetzt fahren wir alle nach Dresden und zeigen einmal, die Demokratinnen und Demokraten stehen zusammen und wissen, dass viele Ehrenamtliche jetzt Sorge haben und vorher Sorge hatten, dass Leute angeschrien werden, angespuckt werden, tätlich angegriffen werden. Und du bist mit Matthias Ecke dann dort auch hingekommen zu dieser Demo, zu dieser großen Demo?
Nee, Matthias Ecke lag im Krankenhaus.
Matthias Ecke lag im Krankenhaus, das stimmt, entschuldige bitte, Matthias Ecke lag im Krankenhaus, aber es gab Grüße von Matthias Ecke, das hatte ich genau. Und er hat, er hat völlig ohne, bitte bedauert mich jetzt alle, sehr politisch gesagt, wir stehen weiter zu unserer Demokratie.
Absolut, genau. Ja. Also du hast gesagt, er ist verletzt worden, der ist brutal zusammengeschlagen worden, es wurde ihm das Jochbein gebrochen. Um das Jochbein zu brechen, brauchst du sehr viel Kraft. Das ist kein, nicht irgendwie so mal eben so ein Hieb, keine Ohrfeige, ne, sondern das ist ein brutaler, womöglich mit Schlagwerkzeug ausgeführter Faustschlag. Und das sind junge Leute gewesen, die ihn beim Plakatieren überfallen haben, schlicht und ergreifend. Und die Kollegen, die Genossen, Genossinnen, die da mit unterwegs waren, die haben dann auch gesagt, das ist schon jetzt so, dass, also wer die Baseballschlägerjahre erlebt hat, der fühlt sich jetzt daran erinnert. Und das wird hier, 90ern, ne? Das wird hier sehr, sehr ungemütlich. Das ist ein Erleben, das auch alle, die jetzt nicht ganz junge Generation sind, auch teilen im Osten. Und tatsächlich war ich überhaupt nicht zufällig da und bin aber auch nicht spontan wegen des Anschlags gekommen, sondern ich war wirklich mit Matthias verabredet, um 3 Tage in seiner Region zu verbringen und habe ihn dann stattdessen im Krankenhaus besucht und sehr schnell, sehr kämpferisch erlebt, wie du das auch beschreibst. Ja.
Hat das euren Wahlkampf ganz grundsätzlich dann verändert? Also ich weiß, dass bei uns, du warst ja Parteivorsitzender, bei uns in der Partei hat das eine große Rolle gespielt. Wie schützen wir jetzt unsere Leute? Es gab Schulungen und es war dann klar, man geht nicht mehr alleine plakatieren. Und ich weiß noch so, dass Leute bei uns auf dem Land gesagt haben, ganz ehrlich, ja, wir gehen immer zu zweit plakatieren, weil einer die Leiter und einer das Ding, das Plakat. Aber wir können jetzt nicht mit 5 Leuten gehen, so viele sind wir gar nicht in ländlichen Regionen. Und es war dann so ein bisschen auch so ein Gekruschel. Wie macht man das, dass es trotzdem einigermaßen sicher ist? Wie war das für die SPD?
Das war bei uns genau so, dass wir natürlich auch empfohlen haben, auf gar keinen Fall mehr alleine. Aber auch da kam die Antwort, haben wir noch nie alleine gemacht, geht eigentlich technisch fast gar nicht. So wie man auch nicht alleine zu Tür zu Tür Touren geht. Erstens, um sich selber zu schützen, aber auch, weil die Leute sich seltsam vorkommen, wenn da nur einer steht, dann gibt es ja keinen Zeugen. Es ist also ein seltsames Gefühl. Deswegen, das Konzept ist eigentlich da. Und dann gleichzeitig muss man sagen, und das ist ja auch was Matthias ausgestrahlt hat, absolute Sicherheit gibt es ja nicht. Jetzt wollen wir nicht alle mit Personenschutz rumlaufen. Ja, das kann ja auch nicht die Idee sein. Und was Matthias auch sehr klar gemacht hat und wir natürlich auch in unserer Position ist, ich meine, wir haben dann Personenschutz. Ne? Wir beide hatten, du hattest BKA-Beamte bei dir, ich wurde dann sozusagen mitgeschützt bei dieser Kundgebung und Demonstration. Da ist dann Polizeiaufgebot. Die kleine Kommunalpolitikerin, die unter Beschuss gerät, die hat überhaupt keinen Schutz. Ja.
Genau.
Und da finde ich, müssen wir schon sehr klar auch als Gesellschaft wieder sehr deutlich machen, wer sich engagiert politisch, der geht auch ein Wagnis ein und der hat es auch verdient, dass man ihm und ihr dann mit dem notwendigen und entsprechenden Respekt entgegentritt. Und das ist das Mindeste, was man erwarten darf. Die Leute müssen nicht meiner Meinung sein, aber Respekt ist schon angezeigt. Und was ich da interessant finde, ist, ich in all den 12 Jahren, die ich jetzt unterwegs bin und 6 Jahren, wo ich wirklich auf der Straße erkannt werde, jederzeit und von jedem und von jeder, ist mir sowas, was mir im Netz jeden Tag kiloweise entgegengekübelt wird, nie begegnet, wirklich nicht
in der Wirklichkeit?
Nicht ein einziges Mal. Ich würde widersprechen, weil das Digitale auch eine Wirklichkeit ist, aber nur insofern widersprechen. Also die analoge Welt, Nee, wirklich noch nie. Und das finde ich also wirklich total faszinierend, dass da, ich meine, wir haben jetzt 16% geholt. Die sind nicht alle meiner Meinung, aber sie haben den notwendigen Respekt zu sagen, also ich möchte ihren Job auch nicht machen. Ja, das Das ist zumindest da. Ja.
Also mir ist das schon passiert, nicht immer zu und viel mehr im Netz, das ist schon richtig. Aber ich bin auch angeschrien worden, angespuckt worden. Einfach so beim Joggen, jemand ist mir hinterhergerannt und so. Genau.
Ja, und das kratzt dann eben auch am sozusagen Urvertrauen in dieser Gesellschaft, seinen Beitrag zu leisten. Und stattdessen wird man, und also Dankbarkeit erwarten wir nicht. Das gibt es nicht in der Politik.
Nein,
ne, aber
willst du Dankbarkeit,
kommt bisschen, Hund. Ein bisschen Respekt wäre schon gut.
Das ist ja auch eine der Dinge, die für Frauen in der Politik anders sind als für Männer. Also auch Männer werden angegriffen und beschimpft und so, aber Frauen nochmal auf, sagen in Anführungszeichen, besondere Weise. Du hast ja biografisch sozusagen, als deine Kinder klein waren, war glaube ich, es gab schon einen Kindergarten und man musste sie aber zum Mittagessen abholen. Bei mir war es so, als meine Kinder klein waren, haben mich alle komisch angeguckt, dass ich wirklich ein ganzes Jahr in Elternzeit, hieß es damals nicht, aber gegangen bin. Wieso sind ihre Kinder immer noch nicht deine Kinder wäre auf dem Dorf, sind die immer noch nicht in der Kinderkrippe, findest du uns nicht gut genug, sozusagen, genau. Großer Unterschied. War das für dich ein Kampf zu sagen, doch, ich bin trotzdem berufstätig, ich mache trotzdem meine Sachen, wie ist das biografisch gewesen?
Also ich konnte gar nicht anders als zu Hause bleiben, weil, wie du sagst, 4 Stunden Betreuung und dann, mit einer Pause wären am Nachmittag noch 3 möglich gewesen in den Regelkindergärten. Wir waren dann auch noch im Waldkindergarten, das war klare Entscheidung auch.
Ja.
Aber und dann mit 3 so knapp hintereinander alle 2 Jahre eins dazu. Also da war eine Berufstätigkeit, war in der Zeit undenkbar. Ich sage heute immer, wenn ich mit Schülerinnen und Schülern spreche, den jungen Frauen, macht es nicht. Gebt nicht eure Berufsfähigkeit auf, weil ganz ehrlich, ich meine, 10 Jahre nach der Geburt des ersten Kindes war ich nicht mehr Softwareentwicklerin. Also du bist raus aus dem Beruf dann. Und das ist einfach. Die meisten gehen dann bei Lidl Regale einräumen. Ich habe den Bundestag mir erwählt, aber die Plätze sind sehr beschränkt, sage ich immer zu den jungen Frauen. Also passt auf. Achtet auf eure Berufsfähigkeit, ist ein Wert an sich. Wenn man dann immer sagt, lohnt sich das überhaupt, dass ich arbeiten gehe, die Betreuung ist so teuer. Nee, du machst es für deine Selbstbestimmung und für deine Berufsfähigkeit.
Und für die Rente.
Auch
ein bisschen.
Auch.
Ja, genau. Ja, absolut. Und für die Zeit, wo man sich dann vielleicht doch nicht mehr verträgt.
Ja,
und
Selbstbestimmung.
Dann,
die Möglichkeit, freie Entscheidungen zu treffen, ja.
War das schwer in diesen 10 Jahren? Also du hast natürlich ganz viel zu tun gehabt, logischerweise, und wahrscheinlich auch viel Freude mit den Kids. Aber war das so dieses Gefühl, kriege ich mal wieder einen Anschluss eigentlich? Hat dich das irgendwie bestimmt? Hat dich das beschäftigt in der Zeit?
Nein, ich war in der Zeit sehr beschäftigt mit den Kindern, aber gleichzeitig auch relativ bald dann ehrenamtlich engagiert im sogenannten vorpolitischen Raum.
Ja.
Elternvertretungen, Bürgerinitiativen gegen eine Deponiesanierung, die mir so nicht gefallen hat und sowas. Also ich habe natürlich keine Ruhe gegeben, aber hatte dann auch die Unterstützung meiner Eltern, damit es möglich war. Denn mein Ehemann war und die ganze Woche nicht da, der war nur am Wochenende zu Hause. Da wäre ich im Kinderhaben ersoffen.
Und das wolltest du nicht?
Nee.
Obwohl Kinder eine tolle Sache sind, aber wenn man das nur macht, dann. Es gibt ja diesen einen zauberhaften Film, wo 2 Leute, ein Mann und eine Frau, sich total intellektuell unterhalten und man denkt, man versteht jetzt gerade nicht, was die sagen, warum. Und dann geht die Kamera ganz langsam nach unten und dann schneidet sie ihm das Fleisch klein. Ich glaube, das ist, wenn man nur das macht, kann das zum Problem werden. Genau. In der Politik kam ja. Ich stelle dir nicht die Frage, sowas sagt man eigentlich nicht, aber ich stelle nicht die Frage, ob Frauen anders Politik machen, weil mich diese Frage immer nervt. Dann müssen wir immer erklären, ob wir jetzt nun besonders freundlich sind oder keine Ahnung was. Sondern meine Frage ist, wie hast du das erlebt als Frau in der Politik? Die SPD hat eine klare frauenpolitische Agenda. Ihr habt auch eine Quote. Es ist in der Regel nicht so, dass irgendwie die Frauen in der Minderheit, in der Mehrheit sind, aber trotzdem sind sie immer da. Ist nicht so wie im jetzigen Koalitionsausschuss, wo nur eine einzige Frau ist, Bärbel Baas als Parteivorsitzende, was ja aus der Hölle ist, was man, glaube ich, auch merkt an der Politik. Aber wie hast du das empfunden am Anfang, als du da warst? War das irgendwie ein Thema für dich?
Ja, also wo du jetzt schon sagst, das merkt man dann in der Art von Politik, dann scheint es ja doch irgendwie so zu sein, dass wir anders Politik machen oder beziehungsweise zumindest, dass wir eine andere Perspektive reinbringen und dass die, wenn die ausgeblendet wird oder nahezu ausgeblendet wird, ich will das Bärbel gar nicht unterstellen, die kämpft da hart drum, gehört zu sein, und gehört zu werden, aber dann wird eben eine andere, da wird eine andere Politik gemacht. Mhm. Das merkst du in jedem Gemeinderat, in jedem Kreistag, überall wo, oder auch in jedem Ortsverein oder Kreisverband unserer Parteien, überall da, wo Frauen auch nicht Einzelpersonen sind, mhm. sondern wirklich auch Repräsentanz haben, entsprechend der ungefähr wenigstens der Hälfte der Bevölkerung, die wir stellen, wird anders Politik gemacht. Es wird übrigens auch anders diskutiert. Frauen kommen meistens schneller auf den Punkt.
Ja, machen auch keine Herrenwitze.
Machen auch keine Herrenwitze.
Lachen gern, aber machen keine Herrenwitze,
genau. Absolut. Ja. Insofern ist schon was verändert und wird mit uns anders umgegangen, ganz klar. Mhm. Ganz ehrlich, wenn wir in unseren beiden Parteien keine Quoten hätten, dann hätten die Frauen nicht die Repräsentanz, die sie haben. Die Männer geben nicht freiwillig ab, das ist nicht so. Und der Umgang mit Frauen, die Art und Weise, wie diskutiert wird, wie man Männer oft schon mal gerne nach 2-3 Worten wissen, was du sagen willst und dich unterbrechen, dir gerne auch mal die Welt erklären und all diese Dinge. Das ist eine Realität auch in unseren Parteien, also männliches Debattenverhalten und so weiter. Ja. Das geht nur weg, wenn wir auch eben nicht alleine sind und wenn wir hinstehen, wenn wir uns gegenseitig unterstützen. Mhm. Und insofern ist feministische Politik an der Stelle schon auch wichtig und Quoten und quotierte Redenlisten und solche Sachen. Gleichzeitig die Frage, wird mit Frauen anders umgegangen? Ganz klar, wir werden in der Öffentlichkeit anders beurteilt als Männer. Norbert Walter-Borjans, mein erster Co-Vorsitzender, also ich darf Co-Vorsitzende sagen oder Co-Vorsitzender, weil der andere ja mein Co-Vorsitzender ist. Bin aber die Einzige, die es sagen darf, finde ich. So muss es sein. Ne? Also Novabo, der sagte damals, komisch, mit meiner Frisur hat sich noch nie jemand beschäftigt. Genau. Das ist einfach eine Realität. Äußerlichkeiten. Das wäre noch nicht so schlimm. Mhm. Da hat man dann, sagen wir mal, hat Angela Merkel den Ausweg gefunden, einfach so unscheinbar wie möglich, also so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten. Außer einmal und dann bäm.
So.
Ja, zack. wenn es eben benutzt wird, um einzelne Personen rauszugreifen und sie auf der Grundlage ihrer Äußerlichkeiten niederzumachen, lächerlich zu machen, kaputt zu machen, dann habe ich das noch selten bei Männern erlebt. Das ist was Frauen regelmäßig passiert.
Und du bist ja auch eine Person, die sehr viel Durchsetzungskraft hat.
Hartnäckigkeit hat Lars gesagt bei meiner Verabschiedung.
Hat Lars bei deiner Verabschiedung gesagt, vorher haben alle sehr oft, von ihm habe ich das Zitat jetzt nicht gesehen, gesagt, die nervt. Und ich glaube auch, dass das so ein Unterschied zwischen der Beurteilung von Frauen und Männern ist. Die Frauen nerven halt, die Männer sind durchsetzungsstark.
Genau.
Und das hast du wirklich hart erlebt und draufbekommen, finde ich, auf eine unterirdische Art und Weise, dass sie alle geschrieben haben. Also die Esken, die hat es irgendwie, da hat sie da was Falsches gesagt und da nervt sie. Und bei Männern dann hat einmal einen Fehler gemacht, kann ja passieren irgendwie so und bleibt immer bei seiner Position, ja, und ist standhaft und so weiter. Und bei Saskia Esken war das, sie hat irgendwie den Gong nicht gehört und checkt nicht, was gerade los ist. Hat dich das verletzt oder bist du schon?
Nee, weil ich dafür eigentlich schon in jungen Jahren selber eine Formulierung gefunden hatte. Nervensägenqualitäten also sind auch notwendig in der Politik. Du musst dranbleiben, wenn du was erreichen willst. Wenn du was einmal in den Raum wirfst und dann hoffst, es findet jemand gut und setzt es für dich durch. Das ist nicht. Ja, du musst selber dranbleiben und deswegen finde ich das da auch nichts Schlimmes dran. Und kann da auch gut mit umgehen. Aber du hast natürlich schon recht, bei Männern wird es anders beurteilt. Also wenn jemand auch mal lauter wird, zum Beispiel, um seine Position ein bisschen stärker zu unterstreichen, dann ist der Mann durchsetzungsfähig, die Frau ist hysterisch.
Ja.
Und das sind halt Unterschiede in der Beurteilung. Und ich finde, es fällt auch Frauen, nein, es ist nicht, dass es uns schwerfällt, sondern die Erwartungen sind gar nicht erfüllbar. Das finde ich einfach sehr deutlich. Wir sollen schon auch durchsetzungsfähig sein, aber eben nicht pushy.
Nerven.
Ja. Genau, und nicht bossy. Ja. Und wir sollen nett sein, aber nicht zu sehr, lächeln, aber nicht zu oft. Hübsch sein, aber nicht zu doll und all diese Dinge, das ist unerfüllbar, was man an uns an Erwartungen stellt.
Ja.
Und deswegen muss man sich als Frau auch ein Stück weit davon freimachen, das zu wollen, die Erwartungen zu erfüllen.
Das war schon in der Ampelzeit eine wichtiges Thema, ne, weil auch viele Frauen in Funktionen waren, also in wichtigen Funktionen waren. Und da war es ja ganz, ganz oft und ganz viel Thema. Und die Frage, die mich noch so ein bisschen beschäftigt in dem Zusammenhang ist, mit dir ist auch nicht gut umgegangen worden. Ich weiß nicht, ob du da selber so sagen würdest, sag ich jetzt einfach. Und ich habe mich manchmal gefragt, wie hätten Männer das gemacht? Also ich sage das von mir auch, ne? Ich bin ein paar Mal gewählt worden und auch dann mal wieder nicht gewählt worden, auch mal überraschend und so weiter. Und ich habe dann irgendwann so gedacht, naja, mich haben sie auch deswegen nicht gewählt, weil sie schon wussten, ich werde das mit Anstand, Würde und machen und werde dann auch weitermachen und nicht jetzt irgendwie ins Kissen heulen. Wie war das bei dir?
Ins Kissen heulen die Kerle auch nicht, aber
das, die heulen aber eher vielleicht im Hintergrundkreis und erzählen allen Journalisten, dass das jetzt alles ganz schlecht war und so, das meinte ich.
Also die Giftigkeit, mit der manche Männer auch mit dem Verlust von Macht umgehen, ist schon beeindruckend, das stimmt. Mhm. Und da sieht man ja an vielen Frauen jetzt, sagen wir mal, die schon mehrmals genannte Angela Merkel, aber auch Andrea Nahles oder andere, die einfach ja jetzt einen anderen Job machen und das auch völlig in Ordnung finden. Das ist schon auch, kann man sehen, dass es so geht oder so geht. Ich glaube, dass es wichtig ist, wenn man in so einer Position arbeitet, dass man sich immer darüber im Klaren ist, dass es endlich ist. Mhm. Ämter und Mandate sind endlich und danach gibt es ein Leben. Und genau gesagt würde ich jetzt über meine derzeitige Situation sagen, ich habe wieder ein Leben. Und das ist eine schöne Sache, wirklich. Das genieße ich sehr, dass ich mir Theaterkarten oder Konzertkarten besorgen kann und muss nicht damit rechnen, dass ja sowieso irgendwas dazwischen kommt und dass ich sowieso nicht hingehen kann. Das liebe ich wirklich sehr, ja. Ich mache auch meine Arbeit als Ausschussvorsitzende sehr gerne und bin froh, wieder ein bisschen tiefer in die Themen, die mich auch sehr bewegen. Bildung ist ja ein wichtiges Thema für mich, Familie auch. Die Frauenpolitik, die Jugendpolitik, mich da wieder ein bisschen tiefer mit beschäftigen zu können, das genieße ich auch ein Stück weit.
Und nicht jeden Tag zu einem anderen Thema 100% sprechfähig zu sein. Das ist ja das, was man von Generalistin, den Generalistinnen erwartet, dass sie heute was zu Ukraine sagt und morgen was zu Kindergärten in sowieso.
Im Zweifel fünf Minuten danach.
Ja, genau. Ja. Genau. Du hast Angela Merkel jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Mhm. Ihr wart ja essen. Ja. Alle haben darüber geschrieben, dass ihr essen wart. Und warum wart ihr eigentlich essen?
Das war nicht das erste Mal, dass wir uns getroffen haben. Wir haben eine gute Beziehung zueinander und tauschen uns gerne aus. Und auch darüber, wie man so als Ex-Politikerin und Ex-Spitzenfrau vor allem, was man da so für ein Leben führt und alles Mögliche. Also wir haben sehr viele Themen. Wir haben wenig, tatsächlich anders als Peter Thiele es in der Bild beschrieben hat, wenig über Männer gesprochen und schon gar nicht über Männer gelästert, weil das so spannend jetzt dann auch wieder nicht ist. Da gab es andere Themen. Mhm. Die Art und Weise, wie der Bericht zustande kam, war schon lustig. Mhm. Ein Lesereporter schickt ein Bild.
Also irgendein Lesereporter heißt ja dann immer jemand, der euch gesehen hat, hat ein Handyfoto gemacht. Ne?
Genau, und schickt es dahin und Peter Thiele denkt sich dann was aus.
Mhm. So. Peter Thiele von der Bild-Zeitung und hat sich gedacht, was es zu essen gab und keine Ahnung was.
Alles ich habe es nicht gelesen. Alles Mögliche. Ist auch nicht so spannend.
Auch was ihr gesprochen habt, der hatte sozusagen quasi das Band mitlaufen. Und,
So ähnlich. Ne? Das, also, dass man mit diesem Ereignis, dass wir sprechen, die Titelseite der Bildzeitung füllen kann. Gut, da ist jetzt durch die großen Buchstaben oft nicht so viel drauf, aber das ist schon, finde ich, beeindruckend in einer Zeit, in der in der Welt eine Menge los ist, also Dinge, die spannend wären, besprochen zu werden. Ja. Aber gut, so ist das Leben.
So ist das Leben und es ist gut, auch über Parteigrenzen hinweg auch unter Frauen häufig nochmal Sachen besprechen zu können, die man sonst vielleicht nicht so gerne beredet. Und wir waren so in der Zeit, als bei dir anstand, dass du nicht mehr Parteivorsitzende sein würdest und auch nicht ins Kabinett gehst, waren wir zusammen in einer Veranstaltung, wo nur Frauen waren. Mhm. Und da hast du erzählt, dass genau in dieser Zeit ganz viele junge Frauen dir gesagt haben, du bist ein Vorbild für uns oder sie sind ein Vorbild für uns. Und das merkte man auch in dem Auditorium, es gab sofort Applaus dafür. Und ich glaube, das ist eben auch so ein bisschen Teil davon, Steherinnenqualitäten zu haben und zu wissen, da sind ein paar Frauen in Spitzenfunktionen, an denen kann sich Frau auch orientieren und weiß, das kann man schon machen, das ist schon okay, so ein Amt, auch wenn das anstrengend ist.
Also sagen wir mal, auch wenn der Abgang sicher eine anstrengende Sache war und nicht alles nur selbst gesteuert, war die Haltung, mit der ich das dann auch für mich gestaltet habe, nicht nur für mich wichtig, das auch, aber eben auch mein Gedanke daran, ja, Rollenmodell zu sein, das weiß ich schon, dass ich da ein Stück weit auch unter Beobachtung in Anführungsstrichen stehe. Und ich will eben, ja, dass junge Frauen, die sich überlegen, soll ich mich engagieren in der Politik, ja oder nein, daraus auch lesen können, das kann man schon machen. Das kann man auch, auch wenn es hart aussieht manchmal, aber auch offenkundig ist. Kann man das, ja, absolut, kann man das offenkundig durchstehen und das lohnt sich. Und das steckt ja auch eine Menge, also wirklich Freude drin, Dinge gestalten zu können, besser machen zu können, das bessere Morgen zu gestalten, wie wir Sozialdemokraten sagen.
Das ist ja das, die Sache mit der Macht, ne? Dass man das beeinflussen kann. Ja. Das ist ja nichts Böses oder Schlechtes, sondern es ist eigentlich das, womit man was beeinflussen kann. Vielen Dank bis hierher. Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt erzählen wolltest?
Ich finde, wir haben jetzt
noch fast alles. Also wir werden nachher noch ganz viel sprechen, aber genau, und auch immer wieder. Dieser Podcast hat am Schluss drei Dinge. Erstens, weil es ja um die Einheit geht, haben wir eine Einheitsplaylist. Gibt es irgendwas, was du damals gehört hast?
Na klar, Udo Lindenberg, der Sonderzug nach Pankow, das ist schon für mich sehr, genau.
Da verbindet sich eine Frage noch, die ich eigentlich unbedingt stellen wollte, mache ich jetzt noch im Nachhinein. Lars Klingbeil, dein dann späterer Co-Vorsitzender. Tritt ja immer gerne mit seiner Gitarre auf, um zu zeigen, dass er eine coole Socke ist. Das würde ich jetzt so interpretieren. Du hast es jetzt vor kurzem einmal gemacht. Ich habe aber in deiner aktiven Zeit als Parteivorsitzende nie Saskia Esken gesehen, die sagte, ich bin die total coole Socke, ich war Straßenmusikerin, wollen wir einen Chor bilden? Aber du kannst richtig klampfen, ne?
Oder das ist es, kann Lars Klingbeil auch richtig,
ja, der hat
auch
eine Band gespielt. Du kannst auch, er hat es ja auch, er zeigt es ja immer, deswegen muss man ihn ja nicht fragen, sondern er geht ja damit sehr offensiv um, sagen wir es so.
Das stimmt.
Du warst Straßenmusikerin, wie muss ich mir das vorstellen? Hattest du so eine Mundharmonika umgehängt und Gitarre und hast gesungen und Gitarre gespielt?
Mundharmonika nicht, aber Gitarre und gesungen. Eigentlich komme ich vom Gesang her und damit nicht alles a cappella machen kann, habe ich mir irgendwann die Gitarre draufgepackt. Das war so mit 18, 19, als ich Abitur hatte, einfach so eine Abenteuerlust, Süddeutschland zu bereisen und in den unterschiedlichen Städten da sich hinzustellen, ist natürlich auch für eine 19-Jährige eine große Sache. Ne?
Sich was in hattest der du so an? Also fragt man ja Frauen nicht, aber hast du dich da so ganz bunt angezogen, damit du auffällst? Oder?
Nein. Ganz normal.
Okay, ganz normal.
Das ganz normal.
Hat funktioniert.
Ja, und ja, ich habe ein lautes Organ und eine 12-seitige Gitarre. Also die Leute haben das nicht. Weder habe ich einen Verstärker gehabt, noch geschweige denn Playback, manche jetzt machen, finde ich, also weiß ich nicht.
Das war die eigentliche Straßenmusik, nicht wie heute dieser Kram, genau.
Genau, und ja, ich habe also einfach, das war einfach spannend, das zu erleben, wie die Leute auf einen reagieren, auch in den unterschiedlichen Städten, unterschiedliche Kulturen auch zu erleben.
Toll. Genau. Und du singst heute eher so privat oder jetzt auch? Können wir jetzt den Sonderzug?
Nee, das machen wir
jetzt nicht. Ich habe was anderes hier. Ich habe noch ein Glas. Das gehört auch zur Tradition des Podcasts. Wenn du zwei ziehst, da sind Fragen drin, Einheitsfragen. Genau.
Eine.
Wunderbar.
Zwei.
Ja.
Eine ist für dich.
Ich halte die eine fest.
Ach so. Und
du musst beide beantworten. Ich bin,
bin
hier nur diejenige, die
hostet. So. Genau. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie vereint ist Deutschland für dich? Wenn ich jetzt wirklich eine Zahl wählen soll, dann würde ich sagen 5 und dann haben wir noch ein paar Schritte zu gehen. Aber es ist in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich weit gediehen. Also insofern ist die Frage, wie Kühlschrank und Heizung, hat man da gemeinsam eine Temperatur?
Ja, also die Kühlschrank und Heizung, sehr schön.
Ja,
ja, sehr schöner Vergleich.
So. In welchem Moment hast du dich das letzte Mal als Ossi oder Wessi gefühlt? Naja, also bei diesen intensiven Ostbesuchen, die ich gemacht habe, da war schon auch sehr klar, ich habe eine andere Biografie. Die Menschen sind anders aufgewachsen. Wenn ich das Buch von Anna Rabe gelesen habe oder auch natürlich die Biografie von Angela Marquardt gelesen habe, dann spürt man schon sehr deutlich, ich bin anders aufgewachsen, auch behüteter. Und das gab es sicher im Osten auch. Auch Frau Merkels Biografie habe ich gelesen. Da war jetzt mehr behütete Kindheit als
schönes Pfarrhaus und so.
Und trotzdem war es anders.
Ja, total. Ne? Angela Marquardt, muss man vielleicht noch sagen, das ist eine
Frau. Der kleine Ossi. Der kleine Punk, Entschuldigung, der kleine Punk.
Ja, die, so ja, jetzt sie. Ist sie, ja, genau, ja. Der kleine Punk, und sie wurde krass von der Staatssicherheit verfolgt, von ihren eigenen Eltern, und das ist eine furchtbare Biografie.
Sie wurde krass von ihren Eltern missbraucht.
Missbraucht und misshandelt letzten Endes.
Misshandelt, genau. Missbraucht, und sie wurde von der Stasi eingesetzt als Spitzel.
Genau. Und ist dann später in die SPD eingetreten.
Man hat zuerst in die Linke und dann PDS und dann, man hat ihr den Eindruck vermittelt, hier kannst du endlich Vertrauen fassen. Und du bist natürlich als junge Frau, die so eine Kindheit und Jugend hatte, bist du natürlich auf der Suche nach Menschen, denen du vertrauen kannst. Und dass dieses Vertrauen dann auf diese krasse Art und Weise missbraucht wurde, das hat sie tief getroffen, hat sie ein Buch drüber geschrieben.
Ja, war später Politikerin und hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht, aber immer mit einer hohen Sensibilität. Genau. Ja. Und Anne Raabe, die war schon hier im Podcast, das verlinken wir nochmal, das müssen wir nicht nochmal jetzt erklären. Genau. Und damit der Podcast gut ausgeht, frage ich dich, was macht dir Hoffnung?
Junge Menschen, die sich viel, viel mehr für Politik interessieren und die bereit sind, für Verantwortung für ihre Zukunft zu übernehmen, als man es ihnen gemeinhin unterstellt. Ich bin sehr, sehr viel in Schulen und spreche mit Schülerinnen und Schülern, und deren Engagement, deren Neugierde, deren Zugewandtheit und Freude, Neugierde macht mir Hoffnung. Ja.
Toll. Ganz vielen Dank, liebe Saskia, und einen guten Tag und eine gute Zeit für dich.
Ebenso.
Danke.
Danke.